Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Claudia Deeg.
SWR1 Rheinland-Pfalz Leute mit dem Journalisten und Autor Werner Sonne. Sie haben über 40 Jahre für die ARD als Radio- und Fernsehreporter gearbeitet. Sie haben berichtet aus Bonn, Berlin, Warschau, Washington, Kanzler, Minister begleitet. Zuletzt haben Sie im ARD-Morgenmagazin jahrelang die Interviews mit Politikern im Hauptstadtstudio fürs Morgenmagazin also geführt. Wie ist es mal wieder am Radiomikrofon zu sitzen?
Also, ich bin sehr froh, sehr dankbar und sehr nostalgisch, dass ich heute Morgen wieder einmal bei meiner alten Liebe sein darf. Und damit meine ich nicht, um Missverständnissen vorzubeugen, die nette Moderatorin, sondern Medium, das Radio, wo ich ja mal eingestiegen bin 1968 beim Nachbarsender WDR und dann 13 glückliche Jahre beim Radio verbracht habe. Als Reporter, als Korrespondent, als Auslandskorrespondent und als Moderator. Nostalgie pur, aus doppeltem Grund, denn ich bin ja auch in Ihrem schönen Bundesland geboren.
Im Hunsrück.
Genau. Ja. Also, wie gesagt, nostalgischer kann es heute Morgen bei diesem schönen Wetter kaum sein.
Und stehen Sie denn immer noch so früh auf wie zu MoMA-Zeiten? Hoffentlich nicht, oder?
Oh nein.
Wann sind Sie denn damals aufgestanden?
Naja, 5 Uhr so rum. Mhm. Und das ziemlich regelmäßig, aber wir Journalisten sind doch in Wahrheit Langschläfer, arbeiten abends immer bis in die Puppen und so. Das war bis dahin mein Lebensrhythmus und das hat sich dann dramatisch geändert. Und vom Tag, als ich da ausgestiegen bin, habe ich das geändert.
Sie laufen seit Jahrzehnten, haben gesagt, Laufen macht den Kopf frei. Jetzt haben wir heute den Gutenberg-Marathon in Mainz. Das wäre so, den Halbmarathon, den könnten Sie heute noch mitlaufen, oder?
Naja, ich bin mal einen gelaufen, da war ich 58, das ist auch schon wieder ein paar Tage her. Aber naja, gut, also meine Strecke heutzutage, wenn ich noch bei Rennen mitlaufe, und das tue ich ein paar Mal im Jahr, sind 10 Kilometer.
Und wie oft trainieren Sie?
So 3-mal die Woche, 30, 45 Minuten.
Mhm. Wir machen ein paar Halbsätze zum Einstieg, die Sie bitte vervollständigen. Wenn ich heute Nachrichten schaue,
dann bin ich immer noch mit Interesse dabei.
Politiker, die mich sprachlos gemacht haben?
Relativ wenige. Also richtig sprachlos gemacht hat mich eigentlich keiner. Das wäre ja auch gegen meine Ansprüche an mich selber und die Ansprüche der Zuschauer gewesen.
Die Schule war für mich
anstrengend und etwas, was ich mit im zarten Alter von 16 Jahren für immer hinter mich gelassen habe, weil ich in diesem zarten Alter schon in diesen schönen Beruf eingestiegen bin.
Da sind wir schon dabei, dass ich mit 16 schon Journalist wurde.
Ist in der Tat so. Heute alle jungen Zuhörer, bitte nicht nachmachen, was ich jetzt erzähle. Wird wahrscheinlich so nicht mehr funktionieren, aber es war schon so, dass ich schon mit 15 angefangen habe, meine ersten Artikel zu schreiben, damals für die Kölnische Rundschau in Leverkusen. Und je mehr Zeit ich da verbracht habe, umso weniger Zeit in der Schule. Und das passt am Ende nicht mehr zusammen. Und mit 16 bin ich dann zum Kölner Stadtanzeiger mit diesen Artikeln hingegangen und habe gesagt, könnte ich eventuell bei euch anfangen? Und dann war die Antwort, ja, in der Tat. Am 1. April geht's mit Ihnen los, so war es. Dann war ich 2 Jahre lang Lokalreporter und habe dann mit 19 ein ordentliches Volontariat da absolviert und so hat es mal begonnen.
Mein größtes journalistisches Ereignis war?
Die Wiedervereinigung. Ohne Wenn und Aber. Wer hat das schon in seinem journalistischen Leben? Ich habe ganz oft das Glück gehabt, bei Dingen dabei zu sein, wo Weltgeschichte geschrieben wurde. Aber die Wiedervereinigung war selbstverständlich die größte Geschichte in meinem Leben.
Wenn ich Videoaufnahmen von mir von früher sehe?
Na gut, dann merke ich, dass auch ich älter werde. Und das ist ein völlig normaler Prozess, damit muss man umgehen.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Er schreibt Krimis, Romane, Sachbücher und hat jahrzehntelang als Reporter für die ARD gearbeitet. Gerade sind 2 Bücher von Ihnen rausgekommen. Jerusalem, Jerusalem, eine Neuauflage. Und der Thriller Die Rache des Falken. Ich habe hier beide liegen. Reden wir erstmal über Jerusalem, Jerusalem. Ein Frauenroman. Also die Hauptfiguren sind 2 Frauen. Warum?
Aus einem ziemlich pragmatischen Grund. Das können Sie sich ja selber überlegen, wie Sie damit umgehen. Denn die meisten Leser von Romanen sind Frauen. Und deshalb habe ich gedacht, naja, für diese Klientel ist es vielleicht viel spannender, über 2 Frauenschicksale etwas zu erfahren, über die Gründungsgeschichte des Staates Israel. Und ja, das war so der Grund. Und das war etwas, was nach meinem Eindruck auch funktioniert hat. Also für den Autor, für den männlichen Autor war und ist das natürlich eine Riesenherausforderung, diesen Versuch zu unternehmen. Und ob das geglückt ist, müssen die Frauen und natürlich auch die männlichen Leser, die es auch gibt, selber entscheiden.
Vielleicht sollten wir kurz die Geschichte erläutern. Also der Roman, Sie haben es gesagt, spielt lange, lange her, 1948, 47, 48. Die beiden Frauen begegnen sich, eine Jüdin, eine Araberin, und sie helfen sich ja auch gegenseitig und trotzdem ist keine Freundschaft möglich. Warum?
Weil die Dinge, und das habe ich eben exemplarisch dargestellt, weil die auch schon damals die Gräben so tief waren, dass das eben nicht funktionieren konnte. Wir haben ja damals während dieses Unabhängigkeitskrieges, wie ihn die Israelis genannt haben, und die Nakba, wie die Araber das genannt haben und immer noch nennen, nämlich die Katastrophe. Und da waren die Gräben schon damals so tief, hat man sich schon so heftig bekämpft, dass es eine Freundschaft in dieser Form eben nicht geben konnte, beziehungsweise dass sie keinen Bestand haben konnte.
Und warum war Ihnen wichtig, dass die Geschichte zur Zeit der Gründung Israels spielt? Die könnte man ja auf heute auch noch übertragen.
Ja, vieles von dem, was ich da beschrieben habe, dauert bis heute fort. Das ist ein Konflikt, der damals angelegt worden ist, nämlich ein Stück Land, Palästina hieß es damals, das ja unter der Oberherrschaft der Briten stand und dann von der jungen UNO, den jungen Vereinten Nationen geteilt worden ist, sozusagen ohne Rücksicht auf Verluste, wenn Sie so wollen. Und dieser Konflikt wurde damals nicht gelöst. Damals wollten die Araber die Juden ja zurück ins Meer treiben. Bis zum gewissen Grade wollen das einige ja bis heute. Und das ist bis heute ungelöst. Und deshalb fand ich das besonders spannend, den Ursachen einmal nachzugehen und sie eben in Form eines Romans, der ja auch kreative Elemente hat, der auch die Gefühlswelt ansprechen soll, darzustellen. Und es war eine besondere Herausforderung deswegen, weil ich ja erst 1947 geboren wurde und nicht dabei sein konnte, unglücklicherweise. Also man musste sehr intensiv in die Recherche eingehen. Und das Spannende daran, dass ich dieses Buch in Jerusalem vorstellen durfte und auch in Ramallah in Palästina, und dass der deutsche Botschafter dann eine Reihe von sogenannten Jekes, also ehemaligen deutschen Mitbürgern, eingeladen hatte, die damals dabei waren. Und ich habe gedacht, also wie werden die darauf reagieren? Sie haben sehr, sehr freundlich darauf reagiert. Mhm. Und nur einer, der frühere Herausgeber der Jerusalem Post, kam grinsend auf mich zu und sagte, Sie haben da eine Uhr beschrieben an einem Turm, und diese Uhr gibt es nicht. Und ich war sehr geknickt, weil ich fest davon überzeugt war, die Uhr ist da. In der neuen Ausgabe ist die Uhr nicht mehr drin.
Aber wenn das ein einziger Kritikpunkt war, konnten Sie vermutlich damit gut leben.
Absolut, ja. Also ich war sehr erleichtert. Mhm. Sehr viel schwieriger war die Vorstellung in Ramallah bei den Palästinensern. Mhm. Weil hier ja auch viel über Vertreibung gesagt wird in dem Buch. Und ich habe gesagt, hat zwar völlig unterschiedliche Ursachen, aber wir Deutschen mussten nach dem Krieg auch 12 Millionen Flüchtlinge und Vertriebene integrieren, für die ganz klar war, sie können nicht in ihre alte Heimat zurück. Und ihre Führung muss ihnen irgendwann einmal ganz ehrlich sagen, auch für sie wird es dieses Rückkehrrecht nicht geben. Das kam nicht gut in Ramallah, mhm. Ist aber die bittere Realität, die gerade in diesen Tagen wieder eine große Rolle spielt, wo die Palästinenser ja versuchen, Druck zu machen, indem sie androhen, über die Grenzen hinüberzugehen. Wir sehen das ja gerade vor allem am Gazastreifen. Und insofern ist dieses Buch immer noch sehr aktuell.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Gerade erschien der Thriller Die Rache des Falken, ein internationaler Politkrimi mit verschiedenen Spielorten. Er spielt heute im Jahr 2018. Es gibt auch Rückblenden, aber Spielorte sind Nahost, USA, Russland, die gesamte Weltordnung steht auf dem Spiel. Auch der Iran. Herr Sonne, der Streit um die Haltung zum Iran, USA, Iran, spielt eine ganz zentrale Rolle. Haben Sie seherische Qualitäten?
Naja, gut. Also wenn Sie sagen, das ist ein sehr aktuelles Buch, dann ist der Autor sehr zufrieden, der aber auch betonen muss, damit wir nicht gleich alle potenziellen Leser hier abschrecken, das ist keine politische Dokumentation, es ist ein Thriller, der unterhalten will, der mit den Mitteln der Unterhaltung des Romans versucht, eben diese aktuelle Situation einzufangen, einzubetten und der eben gerne möchte, dass es in diesem Buch auch um was geht, wo der Leser auch einen Mehrwert mitnehmen kann.
War denn mit US-Präsident Trump für Sie klar, der nächste Thriller muss eine ähnliche Figur enthalten?
Ja, zu dem Zeitpunkt, als der Plot geschrieben wurde, war das noch nicht so ganz hundertprozentig klar. Aber als es dann wurde, gab es kein Vertun mehr. Dann musste das schon ein bisschen angepasst werden. Also wer ihn da drin erkennen will, den will ich nicht daran hindern.
Na, sagen wir mal so, es ist nicht so schwer, ihn zu erkennen. Die Sprache ist ziemlich derb. Der Präsident twittert natürlich. Und es tauchen ja auch so Zitate auf wie: Ich bin meinen Wählern verpflichtet, nicht Paris und Berlin. Das ist ja schon...
Ja, ne? Das ist eigentlich Trump pur. Mhm. Also wie gesagt, wenn Sie den da gerne erkennen wollen, be my guest.
In einem früheren Buch, das Sie geschrieben haben, wird eine Unternehmerin von einem russischen Agenten vergiftet. Vor knapp einem Jahr haben Sie sich besorgt geäußert über die Ost-West-Beziehungen. Daran hat sich nichts verändert, im Gegenteil, oder?
Ganz im Gegenteil. Die Ereignisse in Salisbury, wo ja ein versuchter Giftmord vermutlich von russischen Agenten verübt worden ist, hat genau das Thema meines Polit-Thrillers Wer den Sturm sät, der vor einem Jahr auf den Markt gekommen ist. Und auch da ist es so, der Autor kann nichts dafür, also will hier nicht so tun, als wüsste er alles im Voraus und habe er eine Glaskugel, wo er mal reinguckt morgens und dann schreibt er mal schnell ein Buch oder so, das hat er nicht. Aber es ist natürlich hilfreich, wenn man politischer Journalist gewesen ist und immer noch ist über Jahrzehnte hinweg, dann hat man schon einen Einblick in das, was in der Welt so vor sich geht. Und das versuche ich eben in Bücher, die unterhalten sollen. Ich kann es nicht oft genug sagen, weil man von einem politischen Journalisten von mir das in Wahrheit nicht wirklich erwartet. Das merke ich auch an gelegentlichen Pressekritiken, die sagen, also dieser Sonne-Unterhaltung, das geht eigentlich gar nicht, der muss Sachbücher schreiben. Das habe ich dann auch mehrfach getan. Im Übrigen genau das, was man von mir erwartet. Das letzte Sachbuch ist im vergangenen Herbst rausgekommen und heißt Leben mit der Bombe, Atomwaffen in Deutschland. Kein Thriller, sondern ein Sachbuch, das gerade für Sie hier in Rheinland-Pfalz besonders wichtig deshalb ist, weil Sie ja das einzige Bundesland noch sind, in dem es amerikanische Atombomben auf einem deutschen Fliegerhorst, nämlich in Büchel in der Eifel, gibt. Also das, wenn Sie so wollen, kann dieser Autor auch.
Was macht denn aber mehr Spaß?
Der Roman. Dazu bekenne ich mich ganz ausdrücklich. Ich komme ja aus der amerikanischen Erzählschule, habe ja eine ganze Reihe von Jahren in Amerika gelebt und bekenne mich auch ausdrücklich dazu, dass meine Romane auch unterhalten sollen und das zu schreiben, sich da was auszudenken, kreativ zu sein, das finde ich eine besondere Herausforderung und deshalb macht es auch mehr Spaß.
In dem Krimi Die Rache des Falken gibt es einen Showdown im Holocaust-Museum, das Holocaust-Museum in Washington. Ich will jetzt natürlich nicht zu viel verraten, aber das ist ja fast eine filmische Szenerie. Haben Sie die Bilder dann richtig im Kopf?
Ja, die Wahrheit ist, dass ich mal mir einen Sommer freigenommen habe und in Harvard an der Universität Drehbuchschreiben studiert habe. Und insoweit ist das nicht ganz zufällig, dass solche Szenen auch in den Büchern entstehen.
Und macht das dann auch besonders Spaß, sich diese Bilder auszudenken?
Na klar, natürlich. Ich meine, das ist eben die kreative Seite daran. Und ob es dann gelingt, das muss der Leser entscheiden.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Zum 70. Jahrestag der Staatsgründung Israels haben Sie einen Artikel geschrieben für das Magazin Cicero. Sie waren in Tel Aviv. In Israel wurde ein Volksfest gefeiert. Am Übergang von der palästinensischen Westbank nach Israel wurde ein Lieferwagen gestoppt, der mit Sprengstoff für ein Attentat beladen war. An dem Feiertag sollte ein Blutbad angerichtet werden. Nach wie vor trauriger Alltag in der Region.
Absolut, ja klar. Und an diesem Tag natürlich ganz besonders spektakulär. Und wir erleben ja gerade schon wieder, muss man sagen, die dramatischen Spannungen, die es ja entlang der Grenze zum Gazastreifen gibt, wo ja die Hamas die Leute antreibt, diesen Grenzzaun zu überwinden, ohne Rücksicht auf Verluste. Und da kann es durchaus sein, dass in den nächsten Tagen wir noch mehr davon hören werden, wenn sich nämlich der wahre historische Tag am 14. Mai jährt, wo Israel ja seine Unabhängigkeit erklärt hat. Das hat durch den jüdischen Kalender verursacht, dazu geführt, dass das bereits Mitte April gefeiert worden ist offiziell. Aber der wahre historische Tag, vor allem aus arabischer Sicht, ist eben der 14. Mai. Und da werden wir unter Umständen noch mehr erleben auf diese Weise.
Weil bis dahin soll dieser Protest weitergehen, der sogenannte Marsch der Rückkehr. Also Palästinenser wollen ihr Land zurück. Dutzende Tote gab es schon, viele Verletzte. In der Berichterstattung in Deutschland ist mein persönlicher Eindruck kaum ein Thema.
Es wird schon wahrgenommen, aber nicht so wie vor Jahren noch. Es ist einfach so, dass der Kern des Nahostkonfliktes, der ja nach wie vor ungelöst ist und für den es auch keine positive Perspektive gibt in naher Zukunft, nicht mehr in dem Umfang wahrgenommen wird, dargestellt wird, analysiert wird, wie das viele Jahre der Fall gewesen ist, unter anderem vor allem deshalb, weil gleich neben Israel durch den Syrienkrieg, durch den Irakkrieg, durch die angespannte Situation mit dem Iran zwischen Saudi-Arabien und dem Iran dieser Kernkonflikt nicht mehr die Beachtung hat wie früher.
US-Präsident Trump hat Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt. Die US-Botschaft soll am 14. Mai umziehen von Tel Aviv nach Jerusalem. Wie bewerten Sie diesen Schritt?
Das ist eine unnötige Provokation, die ja auch von der ganz großen Mehrheit der Welt abgelehnt wird, weil sie vom Völkerrecht her nicht gedeckt ist. Der Status von Jerusalem ist ein besonderer. Und der muss eben erst in einem Friedensvertrag wirklich geregelt werden. Und deshalb, glaube ich, war das ein falscher Schritt, der die Spannungen nur erhöht hat und wenig gebracht hat. Richtig ist dann seine Argumentation, das darf man nicht verschweigen. In der Realität ist natürlich Jerusalem die Hauptstadt Israels. Dort ist das Parlament, dort sind die meisten Ministerien, dort hat der Ministerpräsident sein Büro. Und insofern kann man sagen, das ist nur die Anerkennung einer Realität. Und dennoch, völkerrechtlich ist das so nicht in Ordnung. Und auch wir sind natürlich jetzt gefordert. Auch die deutsche Botschaft ist wie alle anderen Botschaften bisher in Tel Aviv und wird sicher auch dort erst einmal bleiben.
Das wollte ich nämlich gerade sagen. Wächst damit nicht auch der Druck auf Europa, speziell auch auf Deutschland, das gleich zu tun?
Der Druck wächst, aber ich bin ganz sicher, dass Europa sich da nicht dazu bewegen lässt, den Amerikanern das gleich zu tun. Aber das ist nun mal die Realität, die darauf hindeutet, dass der Nahostkonflikt insgesamt, wie schon gesagt, nach wie vor nicht gelöst ist. Und leider ist es so, und da muss man eben sagen, daran sind beide Seiten beteiligt, dass es keine Perspektive gibt, dass sich das in naher Zukunft bewegen wird. Das hat vor einigen Jahrzehnten, muss man inzwischen sagen, schon ganz anders ausgesehen. Da war man sich ja schon sehr na, und ich habe selbst in Washington in meiner Zeit für die ARD übertragen dürfen, den Akt, als sich Yasser Arafat und Ministerpräsident Rabin vor dem Weißen Haus mit Bill Clinton im Hintergrund, der das zustande gebracht hat, die Hand gegeben haben zum ersten Mal. Und da sah es sehr gut aus. Da war die Bereitschaft der beiden Seiten da oder schien da zu sein, zu einer Friedenslösung zu kommen. Dann ist Rabin ja ermordet worden. Arafat ist auch tot, der eine sehr zwiespältige Rolle im Übrigen dabei hatte. Und da sah es eben viele Jahre ganz anders aus. Und auch es gab auch eine klare Mehrheit in der israelischen Bevölkerung, die das mitgetragen hätte. Leider hat sich das alles, ich muss fast sagen, in Luft aufgelöst. Es sieht nicht danach aus, dass es in absehbarer Zukunft so kommen wird. Und die Palästinenser haben daran auch einen großen Teil der Schuld. Aber das gilt für beide Seiten.
Das bringt wahrscheinlich auch nichts, wenn wir immer wieder gucken, wer hat angefangen, wer. Es ist ein schier unlösbarer Konflikt. Und Rabin, muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, wurde ja von einem radikalen Juden ermordet.
So ist es, genau. Und das war damals noch nicht so klar wie heute, dass es eben eine Minderheit in Israel gibt, die aber stark wegen des Wahlrechts, wegen des Komplexen, einen überproportionalen großen Einfluss hat in der israelischen Politik, die man sogar so beschreiben kann und leider auch muss, dass sie die restliche Bevölkerung zur Geisel nehmen. Und das sind zum einen die ultranationalen Siedler und zum anderen die vor allem die ultraorthodoxen Juden, die es schaffen, dass es da einfach nicht vorangeht. Und das Siedlungsproblem ist nicht zu lösen, wenn man versuchen würde, so wie im Gazastreifen, wo ausgerechnet Ministerpräsident Sharon ja 2006 war es, glaube ich, die Siedler herausgeholt hat, wenn man das versuchen würde, in Judäa und Samaria, also auf der sogenannten Westbank, erneut zu machen. Das ginge nur, wenn man einen Bürgerkrieg auslösen würde.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie waren in den 90er Jahren USA-Korrespondent der ARD, auch Studioleiter in Washington. Jetzt mal abgesehen vom Ruhestand. Im Moment, wären Sie gerne als Korrespondent in den USA?
Die kurze Antwort ist ja. Also ich meine, wenn man einen solchen Präsidenten wie Donald Trump da hat, dann muss man schon als Journalist fast scheintot sein, wenn man eine solche Frage nicht mit Ja beantworten würde. Also gerne, aber wir sind ja da hervorragend besetzt und die Kollegen machen das prima. Die Donald Trump-Saga geht zwar immer noch weiter, aber mit einem großen Fragezeichen.
Aber haben Sie eigentlich damit gerechnet, dass Trump die Wahl würde gewinnen können? Wie war Ihr Feeling?
Also ich bin da in allerbester Gesellschaft mit allen Politikwissenschaftlern, allen Politikern und mit Donald Trump selber. Wenn man das Buch von Michael Wolff gelesen hat, und das habe ich gelesen, Fire and Fury, da beschreibt er ganz ausführlich, dass niemand in seiner Umgebung und vor allem er selber unter keinen Umständen damit gerechnet hat, dass er diese Wahl gewinnen wird. Und wie gesagt, ich selbstverständlich auch nicht und war genauso baff. Ich war in der Wahlnacht, war ich in Berlin bei einer riesen Wahlparty. Und da gibt es noch ein Foto von mir, stehen neben so einer Hillary-Figur, die da aufgestellt worden ist, ein Foto und zeige mit dem Daumen nach oben. Und zwei Stunden später ist klar, sie wird es nicht.
Er ist es auch unberechenbar. Ist das mal ganz abgesehen, wir wollen jetzt nicht in die Tiefe der amerikanischen Politik einsteigen, aber ist das möglicherweise das eigentliche Problem an seiner Person? Also gar nicht so sehr seine inhaltliche Politik. Also wir haben hier auch immer mal wieder Interviews im Programm. Ich hatte letztens gesprochen mit einer jungen Deutschen, die in den USA lebt und arbeitet und die sagt, es ist gar nicht alles schlecht an seiner Politik, aber die Art und Weise und dass man nicht weiß, was jetzt als nächstes kommt, das ist das Problem.
Das ist ein entscheidendes Problem sogar und über die Inhalte kann man jetzt sehr viel sagen, dafür wird die Zeit hier nicht reichen, aber selbstverständlich diese Sprunghaftigkeit, die Art und Weise, wie er sich ausdrückt und dass er eben ein chronischer Lügner ist, wie sich ja gerade in diesen Tagen herausgestellt hat mit der Geschichte rund um diesen Pornostar, da ist ja nichts mehr zu bestreiten. Wir haben einen amerikanischen Präsidenten, der mit einer Pinocchio-Nase herumlaufen müsste, weil er eben in diesem Punkt ganz eindeutig gelogen hat, auch wenn er jetzt gerade versucht, sich zu winden und ein weiteres Mal versucht, sich da rauszuwinden.
Es ging um die Zahlungen an die Pornodarstellerin.
Genau, wo er sagt, da hat er nie was von gehört und jetzt sagt ja sein Rechtsanwalt selber, dass es sehr wohl so war, dass er das zurückgezahlt hat und so.
Wobei er den Recht, das jetzt auch schon wieder kassiert hat. Also
ja, er versucht jetzt ein weiteres Mal, sich da rauszuwinden. Ob ihm das diesmal gelingen wird, habe ich meine Zweifel. Aber okay, muss man sehen. Das ist nicht der entscheidende Punkt. Auch Bill Clinton hatte ja seine Affäre, aber das war völlig anders gelagert. Das muss man ausdrücklich sagen. Also der Vergleich zwischen Clinton und Trump zieht hier insoweit nicht. Auch wenn Bill Clinton hier auch gelogen hat, das muss man ausdrücklich sagen, aber er war am Ende des Tages und ich habe ihn ja aus der Nähe erlebt, auch mal kurz interviewt, ein sehr beliebter Präsident, der die 8 Jahre relativ gut für Amerika überstanden hat und am Ende seiner Amtszeit ja 400 Milliarden Dollar an Überschuss produziert hat und die dann über Nacht fast wieder verschwunden sind, als die Republikaner das Weiße Haus wieder übernommen haben. Aber das nur als kleine Fußnote. Nein, mit Donald Trump ist es schon so, dass da Unberechenbarkeit, ein unglaublich rüder Ton, ein unglaublich schlimmer Umgang mit der historischen Wahrheit eine große Rolle spielt. Und das hat Amerika eigentlich nicht verdient.
Wenn Sie jetzt Europa, vielleicht auch Deutschland, beraten könnten. Wie geht man mit diesem Amerikaner um? Jetzt Beispiel Strafzölle, der Streit mit Europa. Jetzt hat Trump das nochmal verschoben. Das Problem wurde vertagt. Muss man so einem klare Kante zeigen?
Absolut. Oder? Ja, klare Kante. Ich glaube, das ist die einzige Sprache, die er versteht. Das mag dann dazu führen, dass er sich in eine Ecke getrieben fühlt. Das mag so sein, aber klare Kante, klare Sprache, klare Gegenreaktionen, das ist das Mittel der Wahl. Und vor allem daran denken, es gibt auch ein Leben nach Donald Trump. Also jetzt nicht alles in Scherben fallen lassen, was das deutsch-amerikanische Verhältnis insgesamt angeht. Und das tun kluge Leute auch in Berlin und anderswo in Europa. Das ist ganz wichtig, dass wir das immer im Blick behalten und wissen, irgendwann wird es mit diesem Präsidenten zu Ende sein. So rum oder so rum, da wage ich mich jetzt hier nicht festzulegen, ob er eine volle Amtszeit oder sogar zwei, auch das kann man nicht ausschließen, durchstehen wird oder ob es irgendwas geben wird, was das früher beenden wird. Also wie gesagt, von mir aus keine Vorhersage, das traue ich mich nicht. Sollte auch keiner sich trauen. Aber es wird eine Zeit nach Donald Trump geben und da ist das Verhältnis zu Amerika so wichtig, dass wir das im Auge behalten müssen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir machen jetzt einen Riesensprung. Wir haben gesprochen über die USA, über Israel. In seinen Büchern taucht die ganze Welt auf Russland. Geboren sind Sie in Rheinland-Pfalz.
So ist es, genau. Und zwar hier um die Ecke sozusagen im Hunsrück.
In Moorscheid-Riedenburg, zwischen Moorbach und Deuselbach. Ich gebe zu, ich musste den kleinen Ort extra googeln, wo genau er liegt.
Der ist wirklich klein, ja.
Wie lange haben Sie da gelebt?
Nur 3 Jahre. Der Hunsrück ist ja immer über viele Jahrzehnte, Jahrhunderte eigentlich, eine sehr arme Gegend gewesen. Wir haben ja halb Amerika deswegen besiedelt. Auch wir hatten einen Onkel in Amerika vor meiner Zeit. Meine Mutter hatte noch Kontakt mit ihm. Und die ersten Siedler nach Amerika kommen ja aus Rheinland-Pfalz. 1683 sind sie ja dort eingewandert. Und so war es eben im Hause Sonne auch. Es gab insgesamt zu wenig Arbeit. Wir reden über 1950, also in den Nachkriegsjahre. Und wir hatten schon einen Vorposten in Leverkusen. Leverkusen, Stichwort Bayer, viel Industrie darüber hinaus. Und da gibt es eine ganze Enklave sozusagen von Hunsrückern. Man wanderte aus entweder ins Saarland, auch da haben wir Verwandte, oder ins Rheinland. Und wir gehörten zu denen, die dann ins Rheinland ausgewandert sind.
Aber das heißt, Rodeln oder Skifahren am Erbeskopf, das haben Sie nie mitgemacht?
Nee. Also wie gesagt, ich bin dann ja in Anführungszeichen in der Weltstadt Leverkusen gelandet. Bin da zur Schule gegangen, habe dort meine ersten journalistischen Schritte getan als junger Lokalreporter für die Kölner Stadtanzeiger und bin dann ja auch im Rheinland geblieben, als ich dann 1968 zum Westdeutschen Rundfunk ging. Also bin von meiner, wie heißt das so schön, Sozialisierung ein Rheinländer, aber als Rheinländer nicht wirklich so ganz doll da angekommen.
Aber eigentlich sind Sie doch im Moment sowieso fast schon mehr Berliner, oder? Sie leben seit Jahren in Berlin.
Ja, seit 20 Jahren schon, ja.
Ist das inzwischen Ihre Heimat oder können Sie sowieso mit dem Begriff gar nichts anfangen?
Naja, das ist ein großes Wort. Also über Heimat haben ja gerade wir Hunsrücker mit Edgar Reis ein besonderes Verhältnis aufgebaut mit diesem Begriff. Und das sprengt ja ein bisschen den Rahmen, aber ich will also hier nicht den Heimatfernen machen. Das ist ein ganz spezielles Thema, aber ich war, das muss man schon zugeben, jemand, der sehr gerne und sehr vorsätzlich rausgegangen ist in die Welt. Das wollte ich schon, das habe ich dann auch getan und Gott sei Dank hat man mich das machen lassen. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar und habe es immer auch geradezu genossen, in der Welt unterwegs zu sein. Aber wir haben dann in Berlin, wo wir dann mit dem Regierungsumzug ja mitgezogen sind sozusagen, ich kam da gerade aus Amerika, sowas wie Wurzeln geschlagen. Das durchaus. Es ist eine sehr spannende Stadt, auch mit vielen Risiken und Nebenwirkungen, wenn man so will. Ich habe mich auch in Köln sehr wohl gefühlt, aber da leben wir ganz gerne.
Der CDU-Politiker Jens Spahn hat im vergangenen Jahr kritisiert, es wird zu viel Englisch gesprochen in Berliner Cafés. Wie sehen Sie das?
Das ist wahr, dass gerade in Neukölln, was ja früher immer mehr so mehr Klein-Istanbul gewesen ist und inzwischen so Klein-Damaskus, dass dort in ganz vielen Cafés fließend Englisch gesprochen wird von jungen Leuten, die so drauf sind, wie ich mir das eigentlich sehr gerne vorstelle, nämlich sehr weltoffen, die alle irgendwie in Australien sonst wo mit dem Rucksack unterwegs gewesen sind, in Amerika oder irgendwo sonst auf der Welt. Und das schlägt sich in Berlin nieder. Und deshalb fühle ich mich gerade ich da ziemlich wohl, obwohl wir in einer sehr bürgerlichen Gegend im Berlin-Südwest leben, wo man im Schnitt auch deutlich älter ist als in Neukölln oder Kreuzberg oder den Prenzlauer Berg will ich ja als Phänomen gar nicht erwähnen. Das lassen wir jetzt mal aus.
Da wird ja eh mehr Schwäbisch gesprochen.
Genau.
Zuletzt gab es vermehrt antisemitische Angriffe, gerade auch in Berlin. Wie sehen Sie die Situation von Juden in Berlin?
Naja, also erstens gibt es sie und das ist sehr bedrückend. Das muss man ausdrücklich sagen. Und da bauen sich oder stoßen aufeinander doch sehr unterschiedliche Kulturen. Natürlich gibt es einen importierten Antisemitismus durch die Flüchtlingswelle und durch die traditionellen Strukturen, die ich gerade schon angesprochen habe, viel Türken, also viele Muslime und viele Araber in Berlin. Und natürlich gibt es auch einen gewachsenen Antisemitismus, wie auch sonst in Deutschland. Also das ist schon eine sehr bedrückende Realität, die man auch nicht verschweigen darf. Aber es gibt natürlich auch die andere Seite. Keiner weiß es so genau, aber die Zahlen lauten so zwischen 15 und 20.000 Israelis, junge Israelis, leben in Berlin, ausgerechnet in Berlin. Und das ist die, wie gesagt, die andere Seite der Medaille. Und das ist ja auch ein gutes Zeichen für eine weltoffene Stadt.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie haben den Beruf als 16-Jähriger gelernt mit einem Volontariat beim Kölner Stadtanzeiger. Aber wieso wussten Sie eigentlich, dass Sie unbedingt Journalist werden wollen? Mal abgesehen davon, dass die Schule keinen Spaß machte.
Ja, okay. Also da habe ich dann, wie ich das gehört, war ich da auch Chefredakteur der Schülerzeitung. Und dann kam eins zum anderen. Dann habe ich eben mit 15 angefangen, meine ersten Artikel zu schreiben in der Kölnischen Rundschau, im Lokalteil in Leverkusen. Und dann wusste ich einfach, dass... Macht Spaß und hoffentlich kannst du das. Und andere meinten, ich könnte das. Und dann hat es tatsächlich funktioniert, dass ich mit diesen Artikeln zum Kölner Stadtanzeiger, dem großen Wettbewerber, gegangen bin. Und die da vorgelegt haben und die haben dann entschieden, ja, okay, probieren wir es. Am 1. April geht's los. So hat's angefangen.
Und das Highlight Ihres Berufslebens, Sie haben es zum Einstieg gesagt, war die Wiedervereinigung. Wie haben Sie die wo erlebt?
Am 9. November abends war ich mit Helmut Kohl in Warschau und damals war das eine Riesenaktion, denn es ging darum, die Versöhnung mit Polen zu zelebrieren, muss man sagen. Und keiner hat an den Fall der Mauer gedacht und dann kam sie an diesem Abend und Helmut Kohl war da gerade bei einem offiziellen Essen. Und hinterher habe ich ihn dann zusammen mit Peter Voss, damals beim ZDF, abgepasst und wir haben das erste Interview mit Helmut Kohl zum Fall der Mauer gemacht. Und das war für mich der journalistische Startschuss und ich war dann fast überall dabei, im Kaukasus mit Gorbatschow in Moskau, bei den 2+4 Verhandlungen, bei der Unterzeichnung und so. Also das habe ich dann wirklich aus der allernächsten Nähe erlebt. Und besser kann es für einen Journalisten wirklich nicht kommen. Dafür bin ich meinem Schicksal sehr dankbar. Das war die größte Geschichte in meiner langen Laufbahn. Das heißt aber nicht, dass ich unendlich viele andere Dinge auch begleiten durfte. Und das ist die Story meines Lebens, für die ich, wie gesagt, sehr, sehr dankbar bin, wo
aber
ich
so
sage.
Aber so spannend es war, da an dem Kanzler zu sein an dem Abend, aber gleichzeitig nicht in Berlin zu sein.
Ja, das ging Helmut Kohl ja genauso.
Ja, oder?
Na klar. Ich war ja, Helmut Kohl flog ja dann schnell erst nach Bonn und dann nach Berlin und ich musste zurückbleiben. Ich war ja kurz vorher ARD-Korrespondent in Warschau gewesen, weil Helmut Kohl ja seinen Gastgebern, die natürlich auch völlig von der Rolle waren, versprochen hat, ich komme wieder. Und das hat er dann auch gemacht und deshalb bin ich da noch einen Tag länger geblieben oder zwei. Aber wie gesagt, dann kam diese mega, 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 mega Story und nochmal, was kann einem Journalisten besser passieren? Das passiert eben nur einmal im Leben, dass sich zwei Staaten wieder vereinigen. Vielleicht erleben wir es jetzt in Korea. Ich klopfe hier mal auf Holz. Besser kann es nicht werden. Und wie gesagt, es gab aber unendlich viele andere Dinge. Auch die 70er Jahre habe ich ja in Bonn erlebt. Auch die waren unendlich spannend. Mal ein paar Stichworte. Ostpolitik, Misstrauensvotum, Brandrücktritt, Guillaume-Affäre, RAF, Deutsche Herbst, Terrorismus, Mogadischu. All das habe ich aus der Nähe erleben dürfen. Damals noch für das Radio, für den Westdeutschen Rundfunk in Bonn. Also ich, wie gesagt, ich kann jetzt hier sitzen und zurückschauen und Ihnen vorschwärmen. Noch eine ganze Stunde, so viel Zeit haben wir leider nicht. Und ich bin dafür unendlich dankbar.
Aber gab es denn auch...
noch zu Ende bringen. Nicht, dass ich das musste, wie so viele sagen, sondern dass ich das durfte. Das war mir immer wichtig, ist mir auch heute wichtig.
Sie durften ja dann auch im Morgen fürs Morgenmagazin die Interviews führen mit Politikern im Hauptstadtstudio. Haben schon gesagt, dafür sind Sie entsprechend früh aufgestanden. Gab es denn Gesprächspartner oder einen oder eine, die besonders unangenehm waren?
Ach, das wollen wir jetzt einfach mal hier außen vor lassen. Gerade das war nochmal ein Highlight in dieser langen Laufbahn, die ich da absolvieren durfte. 8 Jahre für das ARD Morgenmagazin. Sozusagen die Lokomotive des Informationsstroms des ARD-Programms sein zu dürfen und mit sehr, sehr, sehr vielen Politikern und anderen spannenden Gesprächspartnern diese Gespräche führen zu dürfen.
Sie hätten jetzt an der Stelle nachgehakt. Na komm, jetzt nennen Sie schon einen Namen. Ja. Also ich meine, Sie waren berühmt-berüchtigt dafür. Also ich kann Sie da jetzt so nicht rauslassen.
Ja, es springt mich jetzt gerade keiner an. Ja, aber war es schon, dass viele interessante Gespräche dabei waren. Und Sie hatten immer ein Dilemma, das wir beide jetzt gerade auch haben. Sie waren immer zu kurz. Die Redaktion hat immer gesagt, also weil bei mir, glaube ich, wahrscheinlich zu Recht nachgesagt hat, dass ich immer wieder nochmal nachgehakt habe, lief immer die Sendezeit davon. Und die Kollegen vom Morgenmagazin in Köln waren da immer ein bisschen auf der Hut und haben immer eine Minute mehr eingeplant für diesen Sonder mit seinen zum Teil bösartigen Nachfragen, die andere so empfunden haben. Ich habe nur gedacht, du machst deinen Job, du fragst nach, du machst das ja hier nicht für irgendwen, sondern du machst es für deine Zuschauer. Und die Zuschauer haben ein Recht darauf, dass die Fragen, die Politikern gestellt werden, auch beantwortet werden. Das war immer mein Anliegen. Und ich habe mir gedacht, du stehst hier stellvertretend für diese Zuschauer, die auch diese Fragen haben. Und wenn der da immer oder die da immer wieder ausweichen, dann musst du einfach nochmal nachsetzen. Es muss ja auch einen Mehrwert geben bei einem solchen Interview.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie waren immer viel unterwegs, beruflich. Daran hat sich aber, ist mein Eindruck, so richtig viel nicht geändert, seitdem Sie in Rente sind, oder?
Richtig, also nicht mehr ganz so heftig wie früher, also nicht mit der Kanzlerin hierhin und dem Außenminister dahin und der Verteidigungsministerin dahin. Das tue ich heute in dem Umfang nicht mehr, aber ich bin nach wie vor in Sachen Außen- und Sicherheitspolitik unterwegs und das tue ich immer noch, weil das einfach Felder sind, die mich mein ganzes Leben lang interessiert haben, die mich begleitet haben oder die ich begleiten durfte als Auslandskorrespondent, habe 11 Jahre ja für die ARD im Ausland gelebt, in Amerika, im damaligen Ostblock, wie das so schön hieß, in Warschau, habe auch mal kurz ein paar Wochen in Moskau im Studio gearbeitet, in New York. Also war viel, viel, viel im Nahen Osten, bin das immer noch. Kann ich Gott sei Dank immer noch, auch wenn jetzt schon eine 7 vor dem Komma bei mir steht. aber ich sag mal, da geht noch was.
Was ist denn anders seit dem Berufsende?
Naja, ich...
Abgesehen vom Reisen. Der
anders,
Alltag?
Nein, anders.
Länger schlafen?
Ja, länger schlafen auf jeden Fall. Und ich kann heute Dinge machen, ich muss sie nicht machen. Das ist natürlich ein wesentlicher Vorteil, den man so hat in meinem Alter. Aber vor einem Ende des Berufslebens kann man ja nicht sprechen, denn wie gesagt, ich beschäftige mich immer noch mit diesen spannenden Themen. Und ansonsten schreibe ich halt dieses oder jenes Buch.
Wann kommt denn das nächste?
Ja, also wollen wir natürlich nicht alles im Detail schon verraten, aber ich in der Tat bin heute Morgen früh aufgestanden und bin so bei Seite 190 angekommen. Hier in Mainz im Hotel und wie gesagt, wir wollen nicht alles schon verraten.
Verraten Sie doch Sachbuch oder Roman?
Nein, es wird ein Roman sein. Okay. Insofern kann ich Ihnen sagen, es wird sich wieder als Polit-Thriller mit den großen Themen der Migration, der Integration und dem großen Spannungsbogen darum vor dem Hintergrund der Flüchtlingskrise handeln. Also das schon, aber alles andere demnächst irgendwann.
Solange kann man ja auch noch die Rache des Falken lesen. Ist nämlich ein ganz schöner Schmöker, hat ganz schön viele Seiten, klein geschrieben. Das ist was für einen Strand, für einen Sommer, jetzt für einen Urlaub. Sie haben wechselvolle Zeiten erlebt. Sie haben es erzählt, sowohl politisch, aber auch technisch. Auch der Beruf hat sich ja völlig verändert. Heute mit Smartphones und sozialen Netzwerken, ist das so Ihr Ding? Oder sagen Sie, nö, brauche ich nicht?
Nee, das kann ich auf gar keinen Fall sagen. Also ich bin zwar schon ein paar Tage dabei in diesem Leben, aber bin kein Maschinenstürmer und sage, gut, alle haben das, ich habe das auch. Und auch ich muss hier gestehen, ganz bevor meine Frau mich ein weiteres Mal darauf hinweist, dass ich viel zu viel Zeit damit verbringe, viel zu oft auf mein Smartphone oder mein Tablet oder so starre. Ich lese da ganz viel Informationen, bin wie 40 Millionen andere auch mit Donald Trump über Twitter verbunden und kriege also jeden Tag mit, was er uns so mitzuteilen hat. Also ich gehe damit schon proaktiv, um mal dieses dumme Wort zu gebrauchen, um. Und ob man das alles so braucht, das ist ein großes Fragezeichen, das man auf jeden Fall auch für sich selber immer wieder machen muss.
Für den Gast in SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, gibt es immer ein kleines Geschenk zum Abschluss. Da muss ich jetzt mal unter den Tisch tauchen, weil das musste ich...
Okay, jetzt die Spannung steigt, jetzt taucht sie wieder auf.
Ich
kann das so berichten. Genau.
Ein Glück,
die Moderatorin hat sich also tief unter den Tisch gebeugt, ist soeben wieder aufgetaucht und jetzt wird es spannend.
Stichwort Einstein, Kaffee Einstein. Da haben Sie oft Ihre Sendung gemacht, Interviews geführt mit Politikern. Sie leben in Berlin. Wir haben geschaut, das Café Einstein, da bietet ein Jerusalem-Frühstück an.
Ui, Da deshalb, bin ich aber überrascht. Das ist eine Neuigkeit.
Da gibt es ein Jerusalem-Frühstück und deshalb ein Gutschein fürs Café Einstein für ein Frühstück. Im Idealfall mit Ihrer Frau oder mit wem Sie mögen.
Mit meiner Frau ganz gerne, denn vor 2 Wochen war ich noch mit ihr in Jerusalem und da wird sie sich ganz besonders freuen. Ich bin richtig gerührt. Ganz herzlichen Dank und Dank dafür, dass ich heute Morgen hier bei Ihnen sein durfte in meiner alten Heimat. In Rheinland-Pfalz und im übertragenen Sinne auch in meiner alten Radioheimat, denn vom Radio komme ich ja eigentlich her und da fühle ich mich immer ganz wie zu Hause und Dankeschön dafür.